HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Schönen guten Abend.
Ja, das ist oft verblüffend. Man steckt unheimlich viel Aufwand rein. Es werden weltweit Daten gesammelt und trotzdem ist so eine Vorhersage eines solches dynamischen Tiefs kurz vorher nur sehr mäßig möglich.
Weil das eben unberechenbare Dinge sind.
Also einen genauen Zeitpunkt kann ich jetzt nicht nennen. The future's not
ours to see. We must, as a nation, be more unpredictable.
Die USA müsse als Nation unberechenbarer werden.
Wenn man seine Aussagen nimmt, ist es ein riesiges Risiko. Er ist unberechenbar, unvoraussagbar.
Weil der Mensch auch unberechenbar ist.
Hinzu kommt, dass auch der Vorzieheffekt nicht im Voraus genau berechnet werden kann.
Das heißt, dass man eben Aktienkurse nicht vorhersagen kann.
Dieser unberechenbare Moment, der macht das Leben ja auch spannend.
Wir werden nie wirklich exakte Vorhersagen solcher dynamischer Phänomene einen Tag vorher schaffen.
Das größte und aus meiner Sicht gravierendste Problem: Das Leben ist unberechenbar geworden.
Okay, sera, sera. War es ein guter Tag für Sie, obwohl heute Freitag der 13. ist? Oder hat er andere Überraschungen gebracht als andere Tage? Vielleicht auch, weil Sie andere Überraschungen erwartet haben? Man weiß ja nie, was ein Tag so bringen wird. Das Unberechenbare hat uns gereizt und deshalb wenden wir uns verschiedenen Unwägbarkeiten zu in dieser Sendung. Wetten, dass es anders kommt? Lust und Leid des Unberechenbaren. So haben wir das überschrieben und ausgewählt haben wir dafür das Wetter, die Börse, die Politik und Freitag, den 13. Und da das Sturmtief Egon seit gestern Abend dafür gesorgt hat, dass an manchen Orten der Tag anders verlaufen ist als gedacht, beginnen wir mit unseren Wetten darauf, dass es anders kommt beim Wetter, bei Egon. Roman Warschauer mit einer Bilanz.
Viele Hessen hatten heute eine kurze Nacht hinter sich. Sturm Egon tobte und sorgte für Unruhe.
Ich bin um 2 Uhr so ungefähr wach geworden, weil da so windig war. Und die Bäume, ich habe ja am Fenster geguckt und dann haben die Bäume so rumgewackelt.
Also das war sehr heftig, ja. So um 2 rum. Sowas kenne ich aus früheren Jahren nicht und ich bin ja nicht mehr die Jüngste.
Ich war bis spät noch auf und habe am Computer gearbeitet und da hat es um mich rum ums Haus gestürmt, sehr laut. Ich hatte ein bisschen Angst.
Böses Erwachen für die Bewohner eines Wohnblocks in Erlensee im Main-Kinzig-Kreis. Der Sturm hatte das Wellblech-Flachdach auf einer Länge von rund 45 Metern zerstört. Einige Teile stürzten herab, andere hingen bedrohlich die Fassade herunter. Melanie Klein, eine der Bewohnerinnen, wurde erst am frühen Morgen durch das Klingeln eines Nachbarn geweckt.
Dann höre ich Lärm im Hausgang und bin dann raus und habe erst mal gefragt, wem sein Dach hängt denn da bei uns vorm Fenster? Und dann haben alle gesagt, das ist unser Dach, hast du nichts mitbekommen? Ich so, nö, ich hab geschlafen.
Teile des Wohnblocks mussten evakuiert werden. Verletzt wurde niemand, einige geparkte Autos wurden beschädigt. Auch in anderen Landesteilen wurden Dächer abgedeckt und Bäume umgeworfen. Vor allem in den höheren Lagen kam es durch starken Schneefall zu Behinderungen. Während die meisten Autounfälle glimpflich ausgingen, starb im Kreis Fulda ein junger Mann, nachdem er beim Überholen ins Schleudern geraten war. Starker Sturm und Schnee, das hatte auch Einfluss auf den Flugverkehr. Bis zum Nachmittag mussten am Frankfurter Flughafen rund 130 Flüge gestrichen werden. Flughafensprecher Dieter Hulig.
Also bis der Betrieb wieder ganz rund läuft, das wird sicher auch noch mal eine Weile dauern, denn es ist ja zum einen nicht nur Frankfurt betroffen, es sind ja auch andere Flughäfen betroffen, das heißt die Umläufe sind durcheinander. Fluggesellschaften haben ja in weiser Voraussicht der Wetterlage auch schon Flüge aus dem Flugplan genommen, die Passagiere informiert, damit sie erst gar nicht zum Flughafen kommen. Das Ganze muss sich halt jetzt wieder einspielen.
Auch heftige Regenfälle hielten die Einsatzkräfte auf Trab. Etwa in Nordhessen mussten die Feuerwehren ausrücken und Keller leer pumpen. Während der Wind nachlässt, kann es in der Nacht zum Samstag teils weiter kräftig schneien. Die Temperaturen liegen bei maximal 0 Grad. Es kann also glatt sein.
Es gibt Menschen, denen ist es völlig egal, wie das Wetter draußen ist, weil man es ja sowieso nicht ändern kann. Aber viele wollen sich irgendwie darauf einstellen können, wollen wissen, was sie am besten anziehen, ob sie einen Schirm mitnehmen sollten oder ob sie früher aufstehen müssen, um Schnee zu schippen. Und natürlich gibt es auch größere Zusammenhänge, die es wünschenswert machen, das Wetter möglichst genau vorherzusagen. Wann kann man was bauen, was ernten, etwas gut transportieren, zum Beispiel über Flüsse? Wann gibt es Gefahren für Menschen und Tiere? Die Wettervorhersagen sind deutlich präziser geworden, in den letzten Jahren, aber mit Prognosen, die über 5 Tage hinausgehen, tun sich die Meteorologen weiterhin schwer. Silke Hansen ist Leiterin der Wetterredaktion in der ARD. Silke, wenn wir uns das Sturmtief Egon anschauen, das seit gestern über Deutschland wütet, da wussten wir, es kommt, aber mit welchen Auswirkungen an welcher Stelle, das ist immer noch nicht so genau vorherzusagen. Da war dann doch mancher überrascht heute Morgen beim Blick aus dem Fenster, wie stark der Wind gearbeitet hatte. Wie arbeiten die Meteorologen da? Was kann man berechnen und was nicht?
Also prinzipiell war das Besondere bei diesem Tief, dass es ein kleines, aber sehr starkes Tief war. Sozusagen ein kleiner, schneller Läufer. Der ist praktisch mehr oder weniger direkt über Hessen hinweggezogen. Und bei so einem Tief, gerade bei so einem kleinräumigen Tief, da sind ja 50 oder 60 Kilometer unglaublich entscheidend. Dem Tief ist es ziemlich egal, aber wir, die wir hier wohnen, für uns ist das ein großer Unterschied. Also zum Beispiel im Auge von so einem Sturm ist es total ruhig, also praktisch windstill. Direkt neben dem Auge des Sturms werden die höchsten Geschwindigkeiten erreicht. Und jetzt muss man sich vorstellen, da sind manchmal 5 oder 10 Kilometer zwischen, es passiert gar nichts, und wir haben Windgeschwindigkeiten bis 100 Kilometer pro Stunde, was es heute gegeben hat. Und deswegen sind so kleine, schnelle Tiefs, wie das heute eines gewesen ist, die sind eben besonders schwer vorherzusagen.
Es ist eben schwierig zu sagen, wo das Auge sich befindet. Bei Stürmen und Orkanböen, da kann viel passieren. Es ist auch schon vorgekommen, dass Warnungen zu spät ausgesprochen worden sind vom Deutschen Wetterdienst. Wie vorsichtig ist man da inzwischen geworden?
Sehr vorsichtig. Also, dass Warnungen zu spät ausgesprochen worden sind, das ist wirklich schon lange her. Also ich würde mal sagen, ich habe hier vor 20 Jahren angefangen, da hatten wir noch ein ganz anderes System. Man muss auch sagen, die Technik hat sich weiterentwickelt. Vor 20 Jahren, wenn die Wetterlage kritisch war, haben wir das natürlich hier beobachtet. Aber der Deutsche Wetterdienst hat einen Fax geschickt. Ja, so einfach ist es. Heute ist das anders. Gerade wir beim Hessischen Rundfunk hatten ein ziemlich ausgeklügeltes Unwetterwarnsystem. Wenn uns heute eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes erreicht, dann wird die bei uns im Haus automatisch verteilt. Das heißt, alle Redakteure, alle Moderatoren bekommen das auf ihren Schreibtisch. Man sieht es sofort online. Im Videotext wird die erste Tafel, die Seite 100, umgeschrieben. Das heißt, diese Unwetterwarnungen kommen auch viel schneller da an, nämlich zu Hause bei den Hörern und Zuschauern, nämlich da, wo sie sein müssen, wo die Leute es wissen müssen.
Trotz Dutzenden von Messstationen und Wettersatelliten, warum ist es denn immer noch so schwierig, das Wetter vorherzusagen?
Weil Wetter einfach ein unglaublich komplexes System ist. Es gibt ja diesen schönen Spruch, dass irgendwo ein Schmetterling mit den Flügeln schlägt und dann ändert sich hier bei uns in Europa das Wetter, wenn das in Asien tut. Da ist wirklich was dran. Wetter ist ein unglaublich komplexes System und manchmal machen ganz kleine Unterschiede einen Riesenunterschied am Ende. Also ein Beispiel ist, wenn man einen Berg hat, der ist zum Beispiel 1000 Meter hoch und da kommt von der einen Seite eine Wolkenfront und die bringt Regen. Wenn die Wolkenfront auf 1100 Metern kommt, dann schafft sie es gerade noch über den Berg, vor dem Berg, gibt es ein paar Wolken, passiert aber nicht viel, hinter dem Berg regnet es. Wenn die jetzt aber auf 900 Metern kommt, dann stößt sie gegen den Berg, muss da aufsteigen, muss sich abregnen, das heißt, vor dem Berg regnet es, auf der anderen Seite scheint die Sonne. Jetzt sagen natürlich die Leute, die hinter dem Berg wohnen, ey, ihr habt Regen gesagt, aber eigentlich ist Sonne. Und manchmal sind das wirklich nur 50, 100, 150 Meter, die wirklich dann so einen großen Unterschied machen.
Also man muss ein riesiges Raster anlegen, in dem eben auch die Höhe eine unglaubliche Rolle spielt.
Richtig, es ist nicht nur von Kilometer zu Kilometer, das kennt man zum Beispiel von den Unwettern im Sommer, wo es Hagel gibt oder Sturmböen, wo man manchmal durch so ein Regengebiet fährt und dann regnet es wirklich wie aus Eimern und 100 Meter weiter ist überhaupt nichts mehr. Das sind wirklich diese lokalen Unwetter. Das ist das eine Phänomen, was es vor allen Dingen im Sommer gibt. Aber natürlich ist auch die Höhe entscheidend, denn Wetter findet eben nicht nur hier bei uns an der Erde statt, sondern auch in der Atmosphäre. Und da passieren gerade beim Wetter die spannendsten Sachen.
Welche Daten zieht ihr für den Wetterbericht heran? Das muss ja eine unglaubliche Flut sein.
Alles, was wir bekommen können. Überall auf der Welt. Also es gibt natürlich Modelle des Deutschen Wetterdienstes, aber es gibt auch Modelle des englischen Wetterdienstes, des amerikanischen Wetterdienstes, des japanischen Wetterdienstes. Und wir nutzen alle diese Modelle. Das ist aber nur ein Teil. Wir nutzen natürlich auch die aktuellen Wetterdaten, denn man kann nur eine gute Prognose machen, wenn man auch weiß, wie das Wetter im Moment ist. Das heißt, wir schauen uns an, wie ist das Wetter? Wir gucken uns die Modelle an, die die großen Wettercomputer berechnen. Aber da ist natürlich auch und vor allem ganz viel persönliche Erfahrung dabei. Die Meteorologen hier beim Hessischen Rundfunk, die kommen alle mehr oder weniger aus Hessen, wohnen hier seit vielen Jahren. Die kennen die Situation, die wissen halt eben, wenn die Wetterlage, wenn die Modelle das so und so berechnen, dann bedeutet das eben für Bad Nauheim dies, für Frankfurt das oder eben für Gersfeld in der Rhön etwas anderes. Das ist wirklich wichtig. Man muss sich auskennen und man muss wirklich alle Daten nutzen, die man bekommen kann.
Diese magischen 5 Tage, die sich einigermaßen gut vorhersagen lassen, wie kommen die zustande und warum ist der Zeitraum noch nicht größer?
Also, ob es wirklich 5 Tage sind, kommt auch ganz ehrlich auf die Wetterlage an. Es gibt, wir haben das ja jetzt bei dem Tief gesehen, es gibt Wetterlagen, da kann man es für die nächsten 24 Stunden nicht mal richtig korrekt vorhersagen. Und dann gibt es Hochdrucklagen im Sommer, die gehen 2 Wochen. Das kommt wirklich auf die Wetterlage an. 5 Tage sagen wir halt immer so, das ist so der Erfahrungswert, wo es mittlerweile am besten passt. Und das liegt einfach auch daran, dass die Rechenkapazitäten der Computer viel größer geworden sind. Das heißt, man kann viel mehr Modelle rechnen mit viel mehr verschiedenen Anfangssituationen, mit denen man das dann ausrechnet und vergleicht. Und deswegen, ich sag mal so, für gute Freunde mache ich keine 5 Tage.
Sondern nur 3.
Sondern nur 3, genau. Wenn meine Mama mich fragt oder gute Freunde, dann sage ich immer, ey, ihr wisst doch genau, wenn ihr es wirklich sicher haben wollt, macht 2, 3 Tage. Alles andere ist einfach, es ist einfach zu schwer und zu unsicher.
Da gibt es ja diesen berühmten Spruch, wer wissen will, wie das Wetter heute wird, soll aus dem Fenster gucken. Und wer wissen will, wie es morgen wird, soll morgen aus dem Fenster gucken. Glaubst du denn, wir sind ja hier beim Thema Unberechenbarkeit, glaubst du, es gibt beim Wetter, wo es ja durchaus auch spannend ist, dadurch, dass es so unberechenbar ist, glaubst du, dass es da irgendwann mal ein zu viel an Berechenbarkeit geben wird?
Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, dass das Wetter auf absehbare Zeit unberechenbar bleibt, weil es ist einfach ein physikalischer, ein komplexer Prozess und ich glaube, das wird man nicht bis ins Letzte berechnen können. Wenn man sich die Wettervorhersage anschaut, dann ist sie in den vergangenen Jahren wirklich viel besser geworden, auch viel kleinräumiger. Früher hat man wirklich nur die großräumigen Hochs und Tiefs gut sehen können, jetzt kann man auch schon kleinräumige Entwicklungen sehen, aber sie wird bis zum Ende unberechenbar sein und das muss man sagen, das ist auch die besondere Herausforderung, die man hat, wenn man Wetter vorhersagt.
Und das ist eben auch das, was das Leben ausmacht, diese Unberechenbarkeit und die Überraschung, wenn man aus dem Fenster schaut. Silke Hansen, die Leiterin des ARD-Wetterstudios, ganz herzlichen Dank, dass du ins Studio gekommen bist.
Sehr gerne.
Zu HR2, der Tag. Wenn man in ein Erdloch fällt, dann ist es erstmal egal, wie das Wetter ist. Zwar kann in einem Wunderland alles passieren, also auch ein Sturm aufkommen, aber man weiß es halt nicht vorher. Aus Lewis Carrolls Kinderbuchklassiker Alice im Wunderland hören wir, wie Alice ganz unvorhergesehen einem weißen Kaninchen folgt und dann immer weiter fällt, aber nicht so, wie man normalerweise fällt.
Entweder war der Schacht sehr tief oder Alice fiel sehr langsam. Jedenfalls hatte sie während des Fallens reichlich Zeit, sich umzuschauen und nachzudenken, was nun wohl geschehen werde. Die Wände des Schachtes waren voller Speiseschränke und Bücherregale. Da und dort hingen Landkarten und Bilder. Im Vorbeifallen nahm Alice aus einem Fach ein Glas mit der Aufschrift Orangenmarmelade. Aber zu ihrer großen Enttäuschung war es leer. Da stellte sie das Glas in einem anderen Fach, das viel weiter unten war, wieder ab. Abwärts, abwärts, abwärts ging es. Sollte das Fallen nie ein Ende nehmen?
Ich möchte wissen, wie viele Kilometer ich jetzt schon gefallen bin. Sicher bin ich nicht beim Erdmittelpunkt. Ob ich wohl einfach durch die ganze Erde falle? Es wird komisch, wenn ich bei den Leuten herauskomme, die mit den Köpfen nach unten herumlaufen. Bei den Antipaten? Ich werde sie fragen müssen, wie das Land heißt. Verzeihung, gnädige Frau. Ist das Neuseeland oder Australien?
Alice im Wunderland, da landet sie ganz überraschend. So wie das Leben spielt, wetten, dass es anders kommt. HR2 Kultur, der Tag. Wohin Amerika fällt und ob die Börsenkurse mitfallen, da hat Donald Trump seit seiner Wahl schon für Überraschungen gesorgt. Claudia Werle beobachtet an der Frankfurter Börse, wie die Auftritte Trumps bei den Börsianern ankommen.
Aktienhändler Stefan Scharfetter kann nur den Kopf schütteln, wenn er an die erste Pressekonferenz des künftigen US-Präsidenten Donald Trump denkt.
Ich fand ihn auch gestern wieder laut, ungehobelt, wenig präsidial, wenn man das so ausdrücken will.
Scharfetters Kollege Carsten Sommerfeld hatte ganz ähnliche Gefühle.
Er war sehr emotional und für einen geplanten Auftritt eben auch sehr unsouverän.
Und Robert Halver fühlte sich gar zurückversetzt ins Römische Reich.
Vorne sitzt Cäsar und die Vasallen im Publikum. Und das wird so ein bisschen auch die Richtung sein für seine Wirtschaftspolitik. Viele Unternehmen werden ein vorauseilend Gehorsam liefern nach dem Motto, wir geben ihm das, was er haben möchte, damit er uns in Ruhe lässt, uns nicht weiter belästigt.
Doch wie genau die Wirtschaftspolitik des neuen US-Präsidenten aussehen wird, Das bleibt für viele Börsenprofis nach wie vor unklar. Arbeitsplätze in den USA schaffen, das ist sicherlich gut. Und auch Trumps Vorhaben, die US-Wirtschaft weiter in Schwung zu bringen, das wird von vielen Händlern hier im Frankfurter Börsensaal positiv gesehen. Schließlich sind die Vereinigten Staaten nach wie vor die größte Volkswirtschaft der Welt und haben großen Einfluss auf das weltweite Handelsgeschehen. Aber um diese Ziele zu erreichen, eine Mauer zur Grenze nach Mexiko hochziehen und ausgehandelte Verträge mit mächtigen Partnern in aller Welt in Frage zu stellen? Viele Händler hier im Frankfurter Börsensaal haben da so ihre Zweifel.
Er ist ein erfolgreicher Unternehmer, hat viele erfolgreiche Unternehmer um sich geschart, sind zwar alles ältere Herren, deutlich über der 70, nur ist der Plan ein guter Plan, das ist die Frage.
Er steht für einen frischen, in Anführungszeichen, Regierungsstil. Man muss auf alles gefasst sein. Es gibt weniger Pressekonferenzen, mehr Twitter-Äußerungen, immerhin 140 Zeichen. Darüber wird man sehr schnell merken, dass er noch Laune einfach mal etwas rauslässt.
Ich kann mir durchaus vorstellen, dass er eben internationale Beziehungen leichtfertig aufs Spiel setzt und eben sehr emotionale Politik machen wird. Und das ist eben dieses Amtes leider nicht würdig.
Und was das alles für die Finanzmärkte bedeutet? Kurzfristig mögen die Aktienkurse weiter steigen, glaubt Aktienhändler Stefan Schaffeter. Denn wenn die Wirtschaft brummt, dann wirkt sich das positiv auf viele Unternehmen aus. Und das wiederum ist für viele Investoren Grund genug, Aktien von solchen Unternehmen zu kaufen. Langfristig gesehen sieht Schaffeter aber große Probleme auf die Finanzmärkte zukommen.
Protektionismus hat in der Wirtschaft noch nie gut getan. Die Wirtschaft und die Finanzmärkte leben schlussendlich von einem funktionierenden globalen Handel. Und wenn da der größte Spieler droht auszufallen oder sein eigenes Spiel zu spielen, denke ich, ist das für die Finanzmärkte alles andere als positiv auf längere Sicht.
Lust und Leid des Unberechenbaren an der Frankfurter Börse. Verlässlichkeit, geschlossenes Auftreten, Kontinuität, das sind Mittel, mit denen die Politik versucht, die wirtschaftliche Entwicklung positiv zu beeinflussen, Ruhe ins Geschehen zu bringen. Denn wir wissen ja, die Märkte sind ganz empfindliche Pflänzchen, die auf kleinste Schwankungen in der sie umgebenden Atmosphäre nervös reagieren können. Können. Nicht müssen. Die Entwicklung von Börsenkursen hat viel mit der gefühlten Wirklichkeit zu tun. Und in Zeiten von computergesteuertem Handel können innerhalb von Sekunden Milliarden vernichtet werden. Da ist Unsicherheit, Unberechenbarkeit Gift im System, oder? Darüber spreche ich mit Professor Dr. Werner Plumpe. Er ist Wirtschaftshistoriker an der Uni in Frankfurt. Herr Professor Plumpe, ist die Unberechenbarkeit das Gift oder das Elixier, das die Börse in Bewegung hält?
An der Börse, würde ich sagen, könnte man zu beiden Gesichtspunkten eigentlich positiv Stellung nehmen. Das ist Gift auf der einen Seite, wenn überraschende Nachrichten kommen, die die Zukunftserwartungen der Teilnehmer sehr stark betreffen, dann kann das sehr negative Auswirkungen haben. Auf der anderen Seite kann das aber auch jeweils, wie die Nachricht ausfällt, sehr positive Prognosen für die Zukunft bedeuten und entsprechend verhalten sich die Akteure. Nun hat aber die Börse eben auch die Möglichkeit, sehr schnell zu reagieren und das, was man heute an Übertreibung hat, kann auch am nächsten Tag wieder korrigiert werden. Dass also die Börse eigentlich mit solchen, wenn man so will, Schwankungen der politischen Kommunikation ganz gut umgehen kann. Das ist für die fundamentale Wirtschaft schon ein bisschen schwieriger.
Also da gibt es durchaus Unterschiede. In wenigen Tagen wird Donald Trump zum neuen amerikanischen Präsidenten gekürt. Ein Mann, bei dem man sich anscheinend darauf verlassen kann, dass man sich auf nichts verlassen kann. Nach seiner ersten Pressekonferenz konnte man die tiefe Verunsicherung, die sein Auftreten auslöst, an der Börse auch beobachten. Da wussten die Börsianer nicht, ob das, was sie von ihm hören, nun gut oder schlecht zum Kaufen oder Verkaufen war. Verunsicherung führt also auch nicht automatisch zu einer positiven oder negativen Entwicklung an den Märkten.
Nein, das kann man nicht sagen, sondern ich glaube, da wird jetzt einfach mal abgewartet. Das Phänomen Trump oder Trump ist insofern ganz interessant, als er ja hier in Europa unter politischen Gesichtspunkten eher kritisch gesehen wurde, während in den USA die dortige Welt ihn ja eher als eine Art Versprechen auf eine bessere wirtschaftliche Zukunft angesehen hat. Und insofern haben ja die Kurse seit seiner Wahl doch deutlich nach oben sich entwickelt. Und jetzt ist die erste Euphorie vorbei. Jetzt muss man mal abwarten, was da wirklich bei herauskommt, denn auch Trump ist ja bisher kein regierender Präsident, sondern nur ein Ankündiger. Und ich glaube, dass die Börsen jetzt im Moment einmal ein wenig abwarten. Und die erste Pressekonferenz hat ja auch dieses Abwarten verstärkt, um zu sehen, was kommt denn nun eigentlich wirklich? Auf was können wir uns denn nun wirklich einstellen? Aber die Zukunftserwartungen, mit denen er begrüßt worden ist, die waren eigentlich eher positiv.
Das, was Trump angekündigt hat, das war für seine Anhänger ja auch eigentlich das Gegenteil von Unberechenbarkeit. Er hat ja diese simple, eindeutige Botschaft, Make America Great Again. Für seine Wähler war das offensichtlich ein verlässliches Versprechen. Und Reagan hat mit dieser Aussage ja auch ganz ordentliche Erfolge gehabt. Wie sehr muss man denn ins Detail gehen, um als verlässlich zu gelten?
Ich glaube, das ist gar nicht an der, wenn man die Börsen nimmt, dann geht es gar nicht so sehr um einzelne verlässliche Aussagen, dann geht es um eine Richtung, dann geht es, wenn man so will, um die Stimulierung von Zukunftserwartungen. Und was Trump ausgelöst hat, war ja im Grunde genommen das, dass er gesagt hat, ich benutze alle meine Kraft als Präsident, um dieses Amerika wieder nach vorne zu bringen, um seine Infrastruktur zu verbessern, um seinen Menschen mehr Möglichkeit zu geben. Und wir nehmen an der Globalisierung nur noch dann und insofern teil, als wir etwas davon haben. Und für die Menschen in Amerika oder für diejenigen, die das sich genau angehört haben, da hieß das zunächst unter Umständen Steuersenkungen, unter Umständen große öffentliche Mittel in die Entwicklung der Infrastruktur, unter Umständen einen Schutz des nationalen Marktes gegen bestimmte Globalisierungsdinge, von denen eben nur ein Teil der Amerikaner was hatte und ein anderer Teil nichts hatte. Also da ging man eigentlich im Grunde genommen erstmal davon aus, dass der Trump so eine Art großes, positives Konjunkturprogramm hat und die Teilnahme Amerikas an der Globalisierung strikt am nationalen Vorteil orientieren möchte. Und das hat die nicht geschreckt, da bin ich mir ziemlich sicher.
Also erstmal positive Signale für die heimische Wirtschaft. Welche Beispiele aus der Geschichte gibt es für eine positive Entwicklung in der Wirtschaft in unsicheren Zeiten?
Ja, das ist das, was jetzt ganz spannend ist mit Trump. Denn man kann ja sagen, sobald er dann Präsident ist, heißt es Hic Rhodes, Hic Salta, jetzt zeig mal, was du kannst. Und da wird es doch sehr viel schwieriger, wenn man sich die Geschichte anschaut. Denn zu glauben, man kann mit politischen Mitteln und Maßnahmen aus einer schwierigen wirtschaftlichen Situation einfach so von heute auf morgen heraus und dann greift man die richtigen Maßnahmen, dann wächst die Wirtschaft, dann geht die Arbeitslosigkeit zurück, die Infrastruktur blüht und die Menschen haben höhere Einkommen und alle sind zufrieden. Das ist doch eher ein Traum als die Wirklichkeit. Wenn wir uns das im 19. und 20. Jahrhundert anschauen, dann sehen wir, dass im Anschluss an große Strukturverwerfungen, an große Krisen, die Anpassungsphasen doch relativ lang waren. Und das wird auch für Trump die große Herausforderung sein, ob das, was er jetzt angekündigt hatte, also Make America Great Again, ob das wirklich so klappt. Das letzte große Programm in diese Richtung, das war eben der New Deal unter Franklin Delano Roosevelt, der meiner Ansicht nach von Trump auch gar nicht so unterschiedlich gewesen ist. Aber das war doch mit sehr durchwachsenem Erfolg. Und bis zum Zweiten Weltkrieg hatten die USA die Wirtschaftskrise eigentlich nicht überwunden. Und wenn man Ronald Reagan als Vergleich zieht, das ist auch jemand, auf den sich Trump ja positiv bezieht, der hatte in den 80er Jahren nun etwas bessere Bedingungen, als das eben 1929 folgende der Fall gewesen ist. Und ob sich das so wiederholen lässt, was Reagan mit Steuersenkungen und mit großer Staatsverschuldung ausgelöst hat unter Trump, da bin ich eher skeptisch. Und das wird die Nagelprobe für ihn werden. Und dann werden auch viele der Menschen, die ihn jetzt gewählt haben, unter Umständen sehr enttäuscht sein.
Ja, wenn es einfach wäre, dann hätten es andere auch schon gemacht. Dieser Mitteilungsdrang politischer Akteure beschränkt auf 140 Zeichen das Twittern, die schnell, vielleicht sogar noch in der Wut rausgeschickte, unüberlegte Äußerung. Was bedeutet die für die Berechenbarkeit in wirtschaftlichen Zusammenhängen?
Ich glaube, die Wirtschaft ist, wenn man sich die letzten 150 Jahre, also den modernen Kapitalismus betrachtet, eine Veranstaltung, die sehr auf die Verarbeitung von schnellen Informationen hin angelegt ist, ja, die schnelle Informationen regelrecht selber provoziert und haben will. Das ging schon mit den Tiefseekabeln und der Telegrafie los in den 1860er Jahren. Das kam mit dem Telefon, das kam mit dem Fernschreiber, das kam mit all diesen Dingen, die sind in der Wirtschaft immer sehr, sehr freudig aufgenommen worden. Also man kann mit schnellen Informationen gut umgehen. Die sind ja zum Teil, wenn es Börsenkurse oder anderes betrifft, auch Geld wert. Also ich glaube, dass diese Dinge in der Wirtschaft vielleicht weniger zu Irritationen führen als in der politischen Kommunikation, die ja daran gewohnt war bisher, dass es zwischen den Ereignissen und ihrer Kommentierung eine gewisse technisch bedingte Zeitspanne gegeben hat, die, wenn man an die alte preußische Beschwerdeordnung denkt, ja häufig auch positive Faktoren hat. Bevor man rumbrüllt, sollte man erstmal ein bisschen nachdenken. Wenn einen die Technik dazu zwingt, ist das gut. Heute geht das alles sehr viel schneller und von daher entstehen solche Dinge wie Shitstorms und wie völlig unkalkulierbare Kommunikationsabläufe und das verunsichert die Politik, glaube ich, in erheblichem Maße, weil sie das gar nicht gewohnt ist. In der Wirtschaft, denke ich mir, ist man mit der Verarbeitung von schnellen Informationen im Grunde genommen eigentlich ganz vertraut.
Schnelle Informationsverarbeitung für die Wirtschaft, kein Problem. In der Politik kann es auch bedeuten, dass es anders kommt. Vielen Dank, Professor Werner Plumpe, Wirtschaftshistoriker an der Uni Frankfurt. Wir verlassen kurz die unsichere politische Bühne und gehen ins Reich des literarischen Nonsens, zu Alice im Wunderland. Ihr gelingt, wovon viele Kinder träumen. Sie findet heraus, wie sie ganz klein, aber auch ganz groß werden kann. Das richtige Maß ist nicht ganz leicht zu finden.
Welches Pilzstück ist denn wohl fürs Wachsen zuständig? Ich probiere mal das hier. Das war's wohl nicht. So winzig will ich nicht sein. Sonst muss ich noch mit den Ameisen Tannennadeln durch den Wald schleppen. Dann nehme ich wohl besser einen Bissen von diesem Stück. Das war ja wohl zu viel. Ich bin ja riesig. Naja, dann probiere ich eben weiter. So ist das schon besser.
Endlich hatte Alice ihre richtige Größe wiedergefunden.
Jetzt muss ich wenigstens nicht jedem Grashalm ausweichen, wenn ich das Wunderland erkunde. Ja, auch ein Weg. Das wird ja immer dunkler hier.
Na, doch ein bisschen Angst? Plötzlich teilte sich der Weg.
Jetzt wird es kompliziert. Welchen Abzweig soll ich denn jetzt nehmen?
Tja, du könntest jemanden nach dem Weg fragen.
Und wo ist hier jemand?
Mal sehen, vielleicht lässt sich da ja etwas machen.
Alice im Wunderland, HR2 Kultur der Tag. Wetten, dass es anders kommt? Lust und Leid des Unberechenbaren. Wenn er könnte, dann würde sich Donald Trump wahrscheinlich ein bisschen größer machen. Sein Einfluss ist mit der Wahl zum amerikanischen Präsidenten natürlich schon enorm gewachsen. Was das bedeutet, das gehört ins Reich von Lust und Leid des Unberechenbaren. Und da hoffen viele noch, dass es vielleicht gar nicht so dramatisch wird. Aber wetten, dass es anders kommt, will da auch niemand. Erstmal kann man mit staunenden Augen betrachten, wie berechenbar, unberechenbar er sich gibt. Zum Beispiel bei seiner ersten Pressekonferenz seit dem Wahlsieg im Wahlkampfmodus.
Go ahead. Mr. President-elect, since you are attacking our news organization, can you give us a chance?
Your organization is terrible. You are attacking our news
organization. Verbalschlacht zwischen dem Reporter von CNN und dem künftigen Präsidenten Trump. Trump wollte dem Nachrichtensender keine Fragen gestatten, beschimpft ihn als unehrlich und Falschmeldung. CNN hatte berichtet, die Russen hätten brisantes Material gegen Trump in der Hand, mit dem sie den künftigen Präsidenten der Vereinigten Staaten erpressen könnten. Es war nur ein Beispiel einer emotionalen Pressekonferenz, in der er ziemlich wild in den Themen herumsprang. Russland, die Mauer zu Mexiko wird gebaut, nochmal eine Breitseite gegen Clinton. Glaubt wirklich jemand, sie würde härter gegen Putin vorgehen als ich? Macht mal Pause. Danach waren sich die meisten amerikanischen Medien einig, ein gelassener Präsident sieht anders aus. Und die bange Frage tauchte auf, wie wird Trump reagieren, wenn er mal wirklichen Bedrohungen gegenübersteht und nicht nur halbgaren Geheimdienstberichten. Parallel zu seiner Pressekonferenz in New York wurden in Washington seine künftigen Minister auf Herz und Nieren geprüft, ob sie für ihre Posten geeignet sind. Was bei diesen Anhörungen auffiel, in wichtigen Fragen waren fast alle anderer Meinung als ihr Chef. Folter zum Beispiel, eine Strafmaßnahme, die Trump im Wahlkampf nicht ausgeschlossen hat, wurde von allen kategorisch abgelehnt. Und bei seinem Herzstück, der Mauer zu Mexiko, um illegale Einwanderer abzuhalten, meinte der Minister für Heimatschutz, eine physische Barriere erledigt den Job nicht. Die größten Meinungsunterschiede offenbarten sich aber beim Thema Russland. Während Trump auf seiner Pressekonferenz noch meinte,
If Putin likes Donald Trump, I consider that an asset.
Wenn Putin Trump mag, sehe ich das als einen Vorteil, widersprach sein künftiger Verteidigungs- und Außenminister und der ausgewählte CIA-Chef. Sie bezeichneten den russischen Präsidenten Putin als gefährlich und aggressiv.
Russia has reasserted itself aggressively, invading and occupying Ukraine, threatening Europe.
Was beim künftigen Außenminister Rex Tillerson auffiel, einem ehemaligen Exxon-Manager, er musste bei sehr vielen außenpolitischen Fragen, ob Kuba, dem Iran oder auch Russland, immer wieder passen und sagen, dafür brauche ich noch weitere Informationen. Trump hat auf die Widersprüche seiner Minister schon auf seine Weise reagiert. Alle meine Minister machen einen tollen Job. Ich möchte, dass sie selbst sind und ihre Gedanken ausdrücken, nicht meine, twitterte er. Trump tritt sein Amt nächste Woche mit den geringsten Zustimmungswerten der letzten Präsidenten an. 44% der Amerikaner finden seine Politik gut, bei George W. Bush waren es damals 61% und bei Obama 85%.
Sabrina Fritz über den unberechenbaren Donald Trump. Eines ist sicher, im amerikanischen Wahlkampf spielt kompromittierendes Material immer eine Rolle. Die Gegenseite durchforstet das Leben des Kandidaten nach Peinlichkeiten, die seine Glaubwürdigkeit, seine Integrität infrage stellen und ihn unwählbar machen. Gerne genommen sind da Affären und andere sexuelle Tabubrüche. Auch der russische Geheimdienst steht im Ruf, dass er bei Besuchen ausländischer Gäste gern die Mikrofone mitlaufen lässt. Vielleicht ist ja was dabei, was sich später einsetzen lässt, um den Überwachten unter Druck zu setzen. Vielleicht wird er ja mal wichtig in der Politik. Im Russischen gibt es ein Wort für diese Art von Materialsammlung: Kompromat. Im Falle von Donald Trump soll es angeblich ein Video geben aus dem Jahr 2013, aufgenommen im Ritz-Carlton in Moskau. Just in dem Zimmer, in dem zuvor Barack Obama und seine Frau Michelle übernachtet hatten, da soll Trump eine kleine persönliche Racheaktion veranstaltet haben mit Prostituierten. Die schmutzigen Details ersparen wir uns. Das Hotel wird vermutlich die Matratze ausgetauscht haben, wenn das denn alles so stimmen sollte. Und das bestreitet Donald Trump. Hermann Krause ist unser Korrespondent in Moskau. Herr Krause, was spricht dafür, dass es dieses Video wirklich gibt?
Nichts. Ganz einfach. Ich glaube nicht, dass es es gibt. Ich glaube auch nicht, dass das alles so stattgefunden hat. Das kann mal vielleicht in den 60er oder 70er Jahren so gewesen sein. Aber dass der heutige Geheimdienst hingeht und in eine Suite eines Luxushotels nun Kameras installiert, um da einen amerikanischen Geschäftsmann zu beobachten und dem auch noch vielleicht die entsprechenden Damen aus dem horizontalen Gewerbe zuzuführen. Also das ist schon eine dicke Geschichte, die man sich, glaube ich, ausgedacht haben muss. Also ich denke nicht, dass in dem heutigen, ich sag mal modernen Russland, so etwas noch praktiziert wird. Ausgeschlossen ist es nicht, wie Sie gesagt haben. Man ist für jede Überraschung gut hier in Russland. Aber ich denke, das ist eine Sache, die doch sehr unwahrscheinlich ist. Und wenn man sich diese Räumlichkeiten einmal anschaut, da ist ja die Frage, wo will man denn die Kameras unterbringen? Das ist ja kein Zimmer, wie Sie gerade gesagt haben, sondern das ist eine gesamte Suite. Das sind, ich glaube, 4 oder 5 verschiedene Räume. Arbeitszimmer, Esszimmer, Schlafzimmer und was alles noch dazugehört, Badezimmer, Aufenthaltsraum und so weiter. Das heißt, es müssten eine Vielzahl von Kameras dort installiert worden sein.
Na, das dürfte wahrscheinlich aber doch das geringste Problem sein in so einem Fall.
Naja.
Aber vielleicht ist das Brisante an dem Material, es gibt ja wohl auch noch so eine Art Dossier, das da über Trump zusammengestellt wurde, dass es ihn als Marionette Moskaus dastehen lässt. Wie wahrscheinlich ist denn ein Deal zwischen Putin und Trump, ein Deal, der darauf abzielt, Trump zur Wahl zu verhelfen und im Gegenzug eine amerikanische Politik zu bekommen, die Putin nutzt?
Das ist natürlich was ganz anderes. Also da glaube ich, da können wir hundertprozentig Ja sagen. Denn das ist die russische Politik ja schon seit einiger Zeit, dass man gerne die Leute fördert, die dann hinterher sagen, die Krim, die gehört doch eigentlich zu Russland und russische Soldaten in der Ukraine hat es nie gegeben. Und Trump hat das ja mehrmals gesagt. Er hat ja so gesagt, also mit Russland müssen wir uns vertragen und über die Annexion der Krim können wir reden. Ist gar keine Annexion, ist die Wiedervereinigung. Also das glaube ich schon, dass der Kreml viel anstellt, um einen Mann wie Trump an die Macht zu bekommen. Und wie wir ja wissen oder wie wir vermuten, haben russische Hacker da kräftig mitgeholfen. Also das kann man sicherlich so unterschreiben. Aber die Frage war ja, ist er erpressbar? Das ist ja das Interessante dabei. Und da glaube ich, das ist doch ein bisschen sehr schwierig zu sagen. Also wir haben jetzt hier Material und wenn du, Donald, nicht das machst, was wir wollen, dann werden wir das veröffentlichen. Also schwierig.
Da er nicht. Aber das Ziel Putins, mit der Wahl von Trump Streit und Spaltung in das westliche Bündnis zu tragen, das würde ja bedeuten, dass Putin, der ja auch als recht unberechenbar gilt, dass der darauf setzt, einen anderen Unberechenbaren für seine Zwecke instrumentalisieren zu können.
Ja, andererseits ist er ja berechenbar. Also Trump ist für Putin berechenbar. Außerdem würde ich nicht so unbedingt sagen, dass Putin unberechenbar ist. Der ist immer für eine Überraschung gut. Aber seine Politik erkennen wir ganz deutlich seit einiger Zeit. Also seit es diese Annexion der Krim gegeben hat, seit es Maidan gegeben hat und seit Europa da auf Distanz gegangen ist, hat er eigentlich die Politik zu sagen, wir müssen doch sehen, dass wir Europa spalten, dass Europa nicht mehr stark ist. Und wir müssen versuchen, Amerika auf unsere Seite zu kriegen. Und da ist Trump natürlich ein gefundenes, ich sag mal, Opfer. Denn das wäre er ja letztendlich auch, wenn er sich in die Hände des Kreml begibt. Der ist viel trickreicher als dieser Donald. Der Donald ist ja mehr oder weniger naiv in vielen Geschichten. Er hat es hier mit einem ausgefuchsten Schachspieler zu tun, der sich als FSB- oder KGB-Agent profiliert hat und der noch genau weiß und genau überlegt, wie er handelt und was er tut. Also da wäre er, glaube ich, Putin auf eine andere Art und Weise in die Falle gegangen.
Aber so eine Naivität kann ja auch sehr schwierig sein. Warum sollte Trump für Putin berechenbarer sein als für andere?
Weil er, glaube ich, ein Rechtspopulist ist und weil der Mann im Kreml ja auch dazu neigt, die gleiche Politik oder viele Politikansätze zu vertreten, die auch Donald Trump hat und die auch Marie Le Pen hat. Wir wissen ja, dass Marie Le Pen, da gibt es wohl gerade Fotos, bei Trump im Tower war. Das heißt, da tun sich schon die Rechten zusammen und zu sagen, jetzt müssen wir doch mal gucken, dass wir den Etablierten da große Probleme bereiten. Deshalb setzt Putin auf Trump, weil er sich da in irgendeiner Weise wiedererkennt, was im Minderheiten angeht, was Umgang mit Ausländern angeht, was Umgang mit jenen angeht, die Probleme bereiten, also innere Opposition oder mit Presseleuten, die nicht angenehm sind und dergleichen. Also da gibt es viele Parallelen und aus dem Grunde glaube ich, dass Putin in Trump da jemand meint zu finden, der ihm doch sehr nahe ist. Was dann hinterher dabei rauskommt, ist wiederum eine andere Frage.
Wie wird denn in Moskau eigentlich berichtet über die mögliche Einflussnahme der Russen auf den amerikanischen Wahlkampf und über das Kompromat?
Ja, das gibt's überhaupt gar nicht. Also das sind ja wirklich Unterstellungen, die Sie hier vortragen. Überhaupt nichts. Nie etwas passiert. Es hat niemals russische Hacker gegeben. Es hat niemals den Versuch gegeben, irgendeine Wahl zu beeinflussen. Sowas macht Russland doch überhaupt offiziell nie. Also da wird immer wieder auf die Amerikaner gezeigt, die überhaupt nicht begreifen, dass sie es hier doch mit einem friedlichen und freundlichen Partner zu tun haben, dem man doch eigentlich nur entgegenkommen muss. Also da ist tatsächlich alte Sowjetpropaganda, aber in verfeinerter Form angesagt. Über vieles wird berichtet, aber immer so mit dem Hinweis, seht mal, wie uns Amerika doch schlecht darstellt und wie uns Amerika böse macht.
Herr Krause, Sie sind ja jetzt schon lange in Moskau und Sie erzählen auch gerne, dass in Russland sowieso immer alles anders kommt, als man denkt. Woran liegt das?
Ja, das ist in der Tat so. Sie können etwas erleben, was Sie übertragen wollen auf den nächsten Tag und es ist wieder ganz anders. Ein Beispiel. Sie werden eingeladen zu einer Galerieeröffnung. Ich weiß noch, ich bin hingegangen, habe gedacht, naja, alles junge Leute, komme ich hin, alle mit Anzug, Krawatte, toll angezogen, feines Publikum. Ich denke, Gott, mit den Jeans geht doch nicht. Nächste Mal wieder eine Eröffnung, ganz woanders. Ich mich schick angezogen, komme dahin, alles junge Leute, aber in Jeans runtergekommen, niemand war schick angezogen, niemand hatte eine Krawatte an. Und das passiert ihnen laufend. Sie fahren irgendwo hin, sie bestellen ein Hotel, sie kommen in das Hotel rein, sie denken, oh, das ist ja fantastisch. Sie fahren in einen anderen Ort, sie bestellen auch ein Hotel und sie kommen dorthin und denken, was ist denn das nun für eine Bruchbude? Sie werden eingeladen, es kann ein toller Abend sein. Das heißt, es können, wenn sie dorthin kommen, kann der Tisch gedeckt sein und alles biegt sich und sie denken sich, was ist das fantastisch, was ist das toll. Sie werden beim nächsten Mal eingeladen, es ist nichts vorbereitet. Aber in dem Moment improvisieren die Leute und fangen, wenn sie kommen, fangen die mal gerade an, den Tisch zu decken und gerade die Speisen zuzubereiten. Das meine ich gerade, was ist nichts vorhersehbar ist in diesem Lande. Und das ist ja auch der Charme dieses Landes und der Charme Russlands, dass man vieles improvisiert und das ist niemals so eben korrekt ist und genau ist, wie wir Deutsche uns das so vorstellen.
Ein ganz besonderer Charme. Wetten, dass es anders kommt. In Russland liegen Lust und Leid des Unberechenbaren offenbar besonders verlässlich beieinander. Vielen Dank, Hermann Krause in Moskau, für diese Einblicke. Es gibt auch Gewissheiten im Leben, zum Beispiel die, dass man an 364 von 365 Tagen nicht Geburtstag hat. Ist das nicht wunderbar, wenn man sich dann im Wunderland mit Alice zum Tee trinken treffen kann?
Alice gelangte auf eine Waldlichtung. In der Mitte der Lichtung sah Alice einen großen Tisch, der über und über mit Teetassen, Teekannen und Teelöffeln gedeckt war. Es waren aber nur zwei Stühle besetzt. Auf dem einen saß der Märzhase, der eifrig in seiner Teetasse rührte. Auf dem anderen Platz saß vermutlich der Hutmacher, ein kleiner Mann mit einem riesigen Hut auf dem Kopf, der gerade einen hohen Turm aus Teetassen balancierte. Als Alice näher trat und sich setzen wollte, sprangen beide auf.
Nein, hier ist kein Platz.
Tut uns leid, hier ist alles besetzt.
Kein Platz, kein Platz. Nicht mal das kleinste Plätzchen.
Aber hier ist doch alles frei. Ich werde mich jetzt einfach hier hinsetzen.
Das ist aber sehr unhöflich. Ich würde sogar sagen, dass es ganz entschieden unhöflich ist, uns bei unserem kleinen Fest zu stören.
Was feiern Sie denn?
Wir, junge Dame, feiern hier unseren Nicht-Geburtstag. Jawohl, wir haben beide festgestellt, dass wir heute zufällig zusammen Nicht-Geburtstag haben.
Aber ich habe heute auch Nicht-Geburtstag.
Nein, so ein Zufall. Wir brauchen Musik. Herr Kapellmeister, bitte spielen Sie uns ein Nicht-Geburtstagsständchen. Bravo! Bravissimo!
Ganz wundervoll! Wer bist du überhaupt, kleines Fräulein?
Ich heiße Alice.
Das tut mir leid, aber dafür kannst du ja nichts.
So ein Zufall. Von bleibenden Unsicherheiten beim Wetter haben wir gehört, von Lust und Leid des Unberechenbaren an den Börsen, in der Wirtschaft, in der Politik. Heute ist ein Tag, bei dem so mancher auch nicht auf den guten Ausgang wetten möchte, weil es Freitag der 13. ist. Passieren an Freitagen, die auf einen 13. des Monats fallen, mehr unangenehme Dinge als an anderen Tagen? Darüber gibt es sehr unterschiedliche Wahrnehmungen. Freitag der 13. hat uns jedenfalls inspiriert, über Lust und Leid des Unberechenbaren nachzudenken. Also schauen wir uns Freitag, den 13. genauer an und die mit ihm verbundenen Ängste auch.
Am Freitag fahren die Hexen aus, hieß es früher, als Mythen, Volksglauben und reale Ängste noch viel näher beieinander lagen als heute. Freitags holt sich der Klabautermann seine Opfer, fürchten die Bewohner an der Küste. Und in Süddeutschland wird am Freitag nicht umgezogen, keine Reise begonnen, nicht gesät und man lässt sich auch nicht die Haare schneiden. Freitag also ist ein Tag der Wendung zum Schlechten, ein Vorbote der Gefahr. Und die 13 potenziert dies noch. Ist sie doch die Zahl, die im babylonischen Duodezimalsystem auf die heilbringende 12 folgt und damit nur Unheil bringen kann. Das muss man aber nicht so sehen. Im Alten Testament war die 13 eine Glückszahl und der Freitag bei den Römern der Tag der Liebesgöttin Venus. Was also könnte besser sein als Freitag der 13.? Wo uns Glück scheinbar alles ist, sind wir doch eigentlich darauf aus, das Schlechte zu sehen. Angst regiert uns viel stärker als Glück, denn kaum jemand wird sagen, ich habe dies oder das nur getan, weil ich so glücklich war. Aus Angst hingegen sind schon so manche schicksalhafte Entscheidungen getroffen worden.
Oh mein Gott!
Am Ende ist der Schrecken, die Angst, der Grusel, vor allem in der Sicherheit des Kinos, wahrscheinlich sogar attraktiver als das Glück. Friday the 13th, mit 12 Filmen die erfolgreichste Reihe von Horrorfilmen überhaupt, baut auf jene unbestimmbare Angst vor dem Unbekannten. Der blutrünstige Mörder Jason, ein geistig zurückgebliebener Junge, der schon vor Jahren in einem See ertrank und, nachdem seine Mutter ihn zu rächen versuchte, von den Toten zurückgekehrt ist.
Wussten Sie, dass hier ein kleiner Junge ertrunken ist? Er war mein Sohn. Und heute hat er Geburtstag.
Ja, Baby! 158 Menschen gehen auf sein Konto. Eine Zahl, die kein Serienkiller übertrifft. Der erste Film der Reihe erschien 1980 und der letzte 2009. Dazwischen regiert das Grauen, in dunklen Ecken, ohne Motiv und ohne erkennbare Konsequenz. Folgerichtig war Jason nur im ersten Teil und da auch nur ganz am Schluss zu sehen, als halbverweste Leiche, die aus einem See auftaucht, um sein Opfer mit in die Tiefe zu ziehen. In den folgenden Filmen trägt er erst einen Leinensack und dann die Eishockeymaske, mit der er berühmt wird.
Polizei, aufmachen!
Hilfe! Dieser Kerl tötet sie alle!
Doch all das hat mit einem Freitag, den 13., gar nichts zu tun. Dieser Tag, egal in welchem Monat oder Jahr, gilt auch der Filmreihe lediglich als stereotype Warnung vor dem Bösen. Er verkörpert einen Moment des Unvorhersehbaren und Unkontrollierbaren und wird somit zu einem Tag, den man einfach nicht übersehen kann. Und wenn dann mal wieder nichts passiert, wird das bis zum nächsten Freitag, dem 13., schnell wieder vergessen.
Ulrich Sonnenschein über Freitag, den 13. und die Lust am Unbekannten. Wetten, dass es anders kommt? Lust und Leid des Unberechenbaren. HR2 Kultur, der Tag an diesem Freitag, den 13. Das ist für viele kein guter Tag. Selbst Menschen, die von sich behaupten, nicht abergläubisch zu sein, zucken vielleicht kurz zusammen bei so einem Datum. Und tatsächlich gab es ja an solchen Freitagen schon größere Unglücke und Verwerfungen. Wobei sich da die Frage nach Henne und Ei stellt. Was war zuerst da? Das schlechte Ereignis oder der schlechte Ruf? Bernd Hader von der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Einen schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Herr Hader, Triskaidekaphobie, so heißt die Angst vor der Zahl 13. Diese Zahl allein schon ist unbeliebt bei uns. In vielen Hotels gibt es kein Zimmer mit der Nummer, in vielen Hochhäusern fehlt der 13. Stock. Was ist denn mit der 13?
Naja, wir rechnen ja heutzutage im Dezimalsystem, also im Zehnersystem, was ja auch in der Schule und überall gelehrt wird. Aber das war nicht immer so. Also noch so bis ins 17. Jahrhundert hinein hat man in vielen Kulturen nach einem Zwölferzahlensystem gerechnet, nach dem Duodezimalsystem. Deshalb gibt's ja auch noch 12 Monate, 12 Tierkreiszeichen, 12 Apostel und auch, wie wir eben gehört haben, 12 Teile von Freitag, dem 13. Und die 13 ist nun die erste natürliche Zahl, die auf diese 12 folgt. Mhm. Und sie ist auch noch ungerade, es ist eine Primzahl, also sie ist sehr sperrig, sie steht da so irgendwie zwischen der 12 und der 14 rum. Und deswegen ist das wohl so im Laufe der Zeit zu einer schrägen, zu einer Unglückszahl geworden, weil sie eben dieses 12er-System überschreitet.
Das gute Dutzend und die böse 13. Warum gilt die 13 aber in manchen Kulturen wiederum als Glücksbringer?
Das ist wohl vor allem dort so, wo man früher oder zum Teil auch heute noch nicht nach dem Sonnenkalender, sondern nach dem Mondkalender gerechnet hat und wo deswegen das Jahr aus 13 Monaten bestanden hat. Das war im alten Rom so, das war in Jerusalem so, ich glaube auch in einigen islamischen Staaten, und deswegen hat dort die 13 einen ganz anderen Ruf. Soweit muss man aber gar nicht gehen. Ich bin ja versagt von in den 70er Jahren aufgewachsen, deshalb kenne ich auch alle Freitag der 13. Filme. Aber ich würde nie wissen, als damals Gerd Müller, der berühmte Torjäger, zum FC Bayern kam, hat er spontan sich das Trikot mit der Nummer 13 genommen. Und das kann ich gut verstehen, denn wir haben ja eben gesagt, die 13 überschreiten Grenzen, und nun ist Grenzen überschreiten ja nicht unbedingt was Negatives. Also Grenzen überschreiten heißt ja auch, man macht was Neues, man macht was anderes, man will was Besseres machen als vorher, und deswegen, glaube ich, gilt für viele Menschen die 13 auch so als persönliche Glückszahl.
Hoffen wir mal, dass es nichts mit Freitag, dem 13. zu tun hat, dass wir kleine Aussetzer in der Leitung haben, aber noch sind sie auch ganz gut zu verstehen. Okay. Herr Hader, es gibt auch ein Wort für die Angst vor Freitag, dem 13. Paraskavedekatriaphobie. Diese Freitage sind Tage, an denen mehr Menschen krankgeschrieben sind als sonst. Warum stören wir uns an der Kombination von Freitag und der 13?
Naja, beide für sich genommen, die 13 und der Freitag haben eine gewisse Tradition als Unglückssymbole. Die 13 haben wir gerade gehört, der Freitag deswegen, weil Jesus Christus an einem Freitag gestorben ist. Warum wir davor Angst haben, ist genau das, was eben in dem Beitrag angeklungen ist, auch in dieser ganzen Filmreihe Freitag der 13. gibt es ja keinen einzigen Bezug auf dieses konkrete Datum. Das ist eigentlich eine reine kulturelle Erfindung, und das ist auch nicht uralt. Also es ist nicht richtig, dass Freitag der 13. eine uralte Tradition hat, sondern diese beiden Unglückssymbole Freitag und 13 sind eigentlich erst im 20. Jahrhundert zusammengewachsen, ganz konkret 1907. Da ist ein Buch erschienen, ein Roman, ein Börsenroman, haben wir eben auch schon gehört, passt also auch sehr gut dazu. Da geht es um einen Börsenmakler, der einen Börsenzusammenbruch herbeiführt, um daran zu verdienen. Und der Autor dieses Buches hat dieses Buch auch einfach Freitag der 13. genannt. Und eigentlich nachweisbar ist diese Kombination erst seit 1907 so in unserem Gedächtnis verankert.
Die Versicherungen verzeichnen weniger Schadenfälle an solchen Daten, vielleicht weil die Menschen vorsichtiger sind oder weniger Unternehmen. Welche schlimmen Ereignisse sind an einem Freitag, dem 13. denn passiert?
Ja, die gab es natürlich. Das Jüngste natürlich noch, das Schlimmste und das Jüngste uns allen ja noch im Gedächtnis, der 13. November 2015, die Anschläge in Paris, unter anderem auf diese Diskothek, auf dieses Bataclan. Mhm. Auch davor schon in den 70er Jahren diese berühmte Apollo 13 Mission, ja bekannt durch den Film mit Tom Hanks, das hat quasi an einem Freitag, dem 13., am 13. April angefangen. Da sind die Sauerstofftanks von dieser Raumfähre explodiert und das Drama nahm so langsam seinen Lauf. Noch früher, 1927, da gab es am 13. Mai in Berlin einen großen Börsencrash, der also verheerende Folgen hatte. Also es gab natürlich immer wieder schlimme Ereignisse, die auf einen Freitag, den 13. gefallen sind. Das hat zum Teil aber auch damit zu tun, das hat mal jemand ausgerechnet, dass der 13. eines Monats überdurchschnittlich häufig auf einen Freitag fällt, also öfter als auf andere Tage, also es ist schon mal so eine rein statistische Größe. Naja, und dann gibt's natürlich aber auch abertausende schlimme Ereignisse, die eben nicht am Freitag, dem 13. passiert sind, sondern montags am 5. oder so.
Sie versuchen sich dem Aberglauben ja wissenschaftlich zu nähern. Welche Erkenntnisse können Sie den Befürchtungen rund um Freitag, den 13. denn entgegensetzen?
Ja, also in der Tat nur so ein bisschen die augenzwinkernde Erkenntnis, dass es keinen realen Ursprung dafür gibt. Also Freitag der 13. ist nicht deswegen ein Unglückstag, weil es jetzt eine jahrhundertelange Abfolge von schlimmen Ereignissen an diesem Tag gegeben hätte, sondern das ist eher so ein bisschen ein kulturelles Unterhaltungsphänomen. Sie haben es ja eben schon angedeutet, es gibt, man hat es auch versucht, wissenschaftlich zu untersuchen mit Unfallstatistiken. Mhm. Das, was Sie eben gesagt haben, war auch sehr interessant. Es gibt wohl tatsächlich eine Versicherung, die mal herausgefunden hat, dass sich an diesem Tag mehr Leute krank schreiben lassen. Das hat aber kurioserweise möglicherweise zur Folge, klar, je mehr Leute zu Hause bleiben, desto weniger Leute fahren Auto. Und das hat wiederum zur Folge, dass bei allen Unfallstatistiken rauskommt, dass am Freitag, dem 13. sogar weniger passiert. Vielleicht ist das so eine Art positive, selbsterfüllende Prophezeiung, weil die Leute wissen, dass sie an dem Tag irgendwie besser aufpassen müssen und sich vielleicht sogar mehr konzentrieren als sonst.
Wobei ja angeblich im Haushalt besonders viele Unfälle passieren. Nimmt der Aberglaube insgesamt denn eher zu oder ab in den letzten Jahren?
Gut, es gibt natürlich tausend Definitionen von Aberglauben, was man da jetzt genau drunter versteht. Wenn wir einfach mal ganz allgemein sagen, dass Aberglaube auch nicht ausschließlich und auch nicht bei jedem, aber ganz allgemein gesagt, dass Aberglauben auch mit etwas mit Unvernunft und Unwissenschaftlichkeit zu tun hat, dann scheint tatsächlich zuzunehmen. Also dieses Wort vom postfaktischen Zeitalter, vom Postfaktizismus, dass Leute also wieder anfangen, sehr viel mehr nach dem eigenen Gefühl zu gehen, anstatt sich an Fakten und Tatsachen zu orientieren, da scheint durchaus was dran zu sein. Also wenn man das alles noch mit dazu nimmt, also so zum Beispiel Verschwörungstheorien, Esoterik, moderne Mythen, Impfgegnertum und so weiter, was es da alles gibt, dann scheinen wir tatsächlich im Jahr 2017 so eine Art neues Aberglaubenproblem zu haben, ja.
Und da meldet sich auch Freitag der 13. zurück in der Leitung. Bernd Hader von der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Ganz herzlichen Dank. Wetten, dass es anders kommt. Lust und Leid des Unberechenbaren. Das war HR2 Kultur. Der Tag an diesem Freitag, dem 13. Januar. Mein Name ist Doris Reink. Schönen Abend.